SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einer Frau, die in den letzten 3 Monaten in Mannheim im Turm der alten Feuerwache gewohnt hat. Und zwar mit einem Stipendium als Stadtschreiberin. Hallo und herzlich willkommen, Tanja Witte.
Hallo, wie schön, dass ich hier bin.
Frau Witte, Sie sind Autorin unter anderem von Jugendromanen. Der Feuergriffel in Mannheim, das ist das einzige Stadtschreiber-Stipendium für Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland, dotiert mit 6.000 Euro sowie dem Aufenthalt, wie gesagt, im Turmzimmer in Mannheim in der alten Feuerwache. Warum haben Sie sich denn genau für dieses Stipendium beworben?
Aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es ein super renommiertes Stipendium. Es bietet eine Möglichkeit, es ist eine Kombination aus einem Literaturpreis und einem Stadtschreiberamt. Das hat mir gefallen. Zudem ist es so, dass Stadtschreiberämter was anderes sind als reine Aufenthaltsstipendien. Das heißt, ein Stadtschreiberamt beinhaltet, dass man eben auch in Kontakt geht mit Menschen in der Stadt. Dass man Lesungen macht. Also ich habe Lesungen gemacht und bin eben in Kontakt gekommen mit Menschen. Und das ist der Unterschied zu einem reinen Aufenthaltsstipendium. Und ich fand das reizvoll. Es ist auch das einzige Aufenthaltsstipendium, für das ich mich überhaupt noch beworben habe, weil die Zeit natürlich auch eine Rolle spielt. Man ist 3 Monate in einer völlig anderen Stadt. Das ist eine Herausforderung.
Ja. Also gestern war die Abschlussveranstaltung des Stipendiums und da haben Sie, also jetzt sitzen wir hier im Studio, Sie sitzen ganz normal vor mir. Gestern haben Sie auf dem Schreibtisch gesessen. Das ist wohl so ein bisschen Standard auch bei Ihren Lesungen. Sie können sich auch hier.
Das wollen
wir nicht.
Da
passt es so ganz normal.
Das passt so, danke. Ich kann mich auch benehmen, ja. Nee, ich lese in der Tat sehr gerne sitzend auf dem Tisch, weil ich gerade bei SchülerInnen hinter den Tisch platziert werde. Und das macht so eine Distanz. Ich mag das nicht. Und für mich ist der Schneidersitz einfach eine sehr komfortable Lesungshaltung, weil ich mit den Armen frei bin, weil ich entspannt sitze und nicht das Gefühl habe, mich irgendwo Konventionen beugen zu müssen. Ich hätte das gestern aber auch getan, aber die wunderbare Bibliothekszuständige kennt mich schon gut genug, um mir da einen Tisch hingestellt zu haben.
Also ich bewundere Sie dafür, wenn ich mich jetzt an Schneider sitze und ich daran denke, denke ich an Yoga oder an Meditationssitze, in denen ich mich dann selbst quäle und garantiert nicht in der Lage wäre, gut zu lesen.
Übung.
Sie müssen das Turmzimmer verlassen. Heute, glaube ich, müssen Sie raus. Haben Sie Ihr Gepäck schon die schmale Wendeltreppe? Ist sie schmal? Weiß ich gar nicht, die Wendeltreppe runtergeschafft?
Sie ist so schmal, dass ich die ersten Male wirklich schwindelig oben, also mir war schwindelig, als ich oben ankam und auch schwindelig, wenn ich wieder runtergegangen bin. Der Aufzug führt bis in den 4. Stock. Von da aus geht es nochmal gute 3 nach oben. Und dann auf einer schmalen Wendeltreppe. Und ich habe auch einen Computer dabei und einen Drucker. Und es sind im Moment so um die 30 Grad im Turm. Das wird nochmal harte Arbeit. Nee, das steht alles noch oben und wird dann später eingepackt. Ich bin noch nicht dazu gekommen.
Sie dürfen Mannheim jetzt wieder verlassen. Ist das auch so ein Gefühl von Freiheit? Ich habe dürfen gesagt, ja, vielleicht wieder. Müssen?
Nee, das ist okay. Meine Zeit habe ich, glaube ich, gut genutzt und habe das auch sehr genossen hier. Aber es ist natürlich auch schön, jetzt mal nach Hause zu kommen und wieder ein bisschen das Gefühl zu haben, von meinen eigenen Dingen umgeben zu sein. Denn das ist ja nicht mein Bett. Und gerade bei der Matratze bin ich dann doch auch sehr gefühlig. Und auch andere Dinge. Es ist schön, die eigenen Sachen wieder um sich zu haben. Die eigenen Bücher, die eigenen, mit Liebe aufgeladenen Dinge. Und darauf freue ich mich sehr. Aber ich habe es trotzdem sehr genossen hier und bin ein bisschen wehmütig heute am Luisenpark vorbeigeradelt.
SWR 2 Tandem. Heute mit Tanja Witte, Schriftstellerin und Jugendbuchautorin. Sie war in den letzten 3 Monaten Stadtschreiberin in Mannheim. Also so ganz, muss ich sagen, kann ich es mir nicht vorstellen, was eigentlich eine Stadtschreiberin so macht. Wie sah ein Alltag bei Ihnen aus?
Es gibt keinen. Ich habe irgendwann mal auf dem Blog des Feuergriffel eine Beschreibung dessen aufgelistet, was ich alles tue, weil mich das natürlich viele Leute fragen. Eigentlich ist ein Stadtschreiberamt, also verbunden mit dem Stipendium, ist, dass ich da ein Buch schreiben soll, innerhalb von 3 Monaten. Ne, das macht man mal so. Funktioniert natürlich überhaupt nicht. Und beim Stadtschreiben geht es aber auch darum, sichtbar zu sein in der Stadt, an Schulen zu gehen und mit den SchülerInnen zu reden, Workshops zu geben. Ich habe in der Öffentlichkeit gelesen. Einfach so eine Sichtbarkeit zu kreieren für das Schreiben und Möglichkeiten zu geben, um in die Diskussion zu gehen, Hintergrundinformationen zu geben darüber, was macht eine Autorin eigentlich. Und das ist sehr spannend und das ist eben der Unterschied. Wenn ich ein reines Stipendium habe, dann sitze ich da und schreibe. Deshalb bin ich eigentlich zum Schreiben nicht so viel gekommen, wie ich gewollt hätte. Ja. Aber ich habe auch noch gerade 2 Bücher parallel geschrieben. Insofern war das einfach doppelte Arbeit.
Also klingt nach sehr viel zu tun, irgendwie einer ganz, ganz gut gefüllten Agenda. Ja. Wenn Sie geschrieben haben, also wenn Sie im Turmzimmer waren, war das eigentlich ein schöner Ort, dieses Turmzimmer in der alten Feuerwache, wofür das Stipendium auch war, ein inspirierender Ort?
Ja, es hat eine Hammerenergie. Also es ist richtig toll. Es ist ein 8-eckiger Raum, das muss man sich vorstellen. Es gibt eine Tür eigentlich nur und die führt zum Klo, also zur Toilette. Und ansonsten ist das ein Raum, wo die Energie, wenn man auf sowas jetzt, was ich vorstellen kann, auch wenn man nicht auf Energien steht, aber die fließt und das ist ein sehr, sehr schöner Raum dafür. Und man ist so weit weg, weil oben im Turm, aber trotzdem sofort nah dran, weil unten ist der alte Messplatz. Da kriegt man sehr viel mit und ist trotzdem so schön fort von allem. Das ist ein guter Ort zum Schreiben.
Wir haben einmal im Vorgespräch auch gesprochen, da habe ich bei Ihnen angerufen, im Turmzimmer, da ging es dann um Sonnenuntergänge. Ne? Da konnten Sie eigentlich kaum mit mir sprechen wegen dieser Sonnenuntergänge.
Das war herrlich. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben 8 Fenster und minus das eine auf der Toilette, können Sie einfach einmal im Kreis gucken und sehen überall den Himmel explodieren. Die Farben, die Wolken, die Formationen. Ich liebe Himmel, ja.
Ich habe gelesen, dass Sie sonst in einem Holzhaus in Belgien schreiben, also irgendwo im Wald, das von der Schwiegermutter gehört. Ja. Konnte das Turmzimmer da mithalten?
Sogar? Nee, ganz anders. Also das ist im Holzhaus in Belgien, das ist ein kleines Chalet in der Tat. Da gibt es kein Internet, da gibt es kein Radio, da gibt es gar nichts. Und da kann ich mich sehr gut konzentrieren. Das ist ein sehr verwurzelter Ort. Und in Mannheim war es ein eher luftiger Ort. Das trifft nicht immer gut zu meinem Charakter, weil ich eh schon so ein bisschen hyper bin. Und das kumuliert dann zu einer eher inneren Unruhe, während das Ort in Belgien mich runterholt.
Ja, also gearbeitet haben Sie natürlich auch, haben wir gehört. Mhm. Es gab ein zentrales Projekt, das hieß, Arbeitstitel zumindest, Sonnenblick, ein Jugendroman. Mhm. Grundidee, 2 Teenager treffen sich in der Psychiatrie. Die eine heißt Sasa, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch ausspreche, Protagoniste, die andere Marie-Lou. Die eine hat einen ganz frühen Burnout, also schon mit 15, die andere ist Borderlinerin. Ja. Was hat Sie denn an dieser Geschichte interessiert? Warum war die Ihnen wichtig?
Also ist nicht Borderlinerin, sie ist bipolar. Aber gut, ist egal. Manisch-depressiv ist schon eine andere Geschichte. Entschuldigen Sie. Die Geschichte hat mich interessiert, weil ich bei Lesungen viel auf Jugendliche treffe und merke, dass die Jugendlichen irrsinnig zu kämpfen haben mit den Leistungsansprüchen, mit der Gesellschaft, mit dem, wie man lebt. Wir denken immer, man kann einfach leben und das lernt jeder und das weiß jeder. Aber wie wir da reinwachsen in das Leben, das Funktionieren in unserer Gesellschaft und wie sehr das noch viel mehr als zu vielleicht unserer Zeit geprägt ist von extremen Ansprüchen an durch die ganzen Social Media auch und sowas, das führt zu Erkrankungen auch zu psychischen Erkrankungen, zu Burnouts, zu Druck, zu Schneiden, zu was auch immer, Unverträglichkeiten und so weiter. Das hat mich interessiert und das Ganze wollte ich aber nicht problematisieren, weil ich glaube, das ist Alltag von vielen, bis auf Marie-Lou, die mittlerweile schon wieder einen anderen Namen hat. Namensfindung ist schwierig bei Büchern. Und Marie-Lou hat natürlich eine psychiatrische Erkrankung. Bipolar, manisch-depressiv sein ist eine psychiatrische Erkrankung, während meine Protagonistin Sasa ja eine psychosomatische, also Stresssymptome hat. Das dann aber zu betten in einen Thriller, damit es für die Jugendlichen auch ansprechend ist, das ist, war mein Ziel. Es hat mich wahnsinnig interessiert mich immer noch und ich habe richtig Lust darauf, das Buch dann endlich auch fulltime zu schreiben.
Es gibt ja immer so 2 Arten von Interessen auch bei Autoren. Also das eine ist einfach, der Stoff ist spannend, die Frage interessiert mich. Das andere ist, man bringt so ein bisschen eigene Fragen mit. Bei diesen, also Sie sind jetzt auch nicht mehr 15, 16 irgendwie, aber sind das Dinge, die Sie vielleicht auch im Gepäck haben, so ein bisschen oder die Sie beschäftigen irgendwie? Der Burnout, so an diesen psychischen Grenzen sein?
Na, ich bin schon durch tiefe Abgründe auch gelaufen in meinem Leben und ich habe auch schon viele Leute dabei beobachtet, wie sie durch tiefe Abgründe gehen mussten. Nicht allen ist es gelungen. Ich trage da natürlich meine eigene Geschichte mit rein, ganz selbstverständlich. Ich glaube, das tun wir alle. Wir werden ja alle auch nicht jünger und sind Kinder unserer Zeit und unserer Umgebung. Und ich kenne von mir selbst auch Leistungsdruck und ich kenne auch Phasen, in denen nichts geht. Und natürlich, ja. Also sonst wäre das, glaube ich, auch nicht glaubhaft, wenn man nicht auch zumindest, ja, ich kenne Menschen, die manisch-depressiv sind, ich kenne Menschen, die schlimme psychosomatische, psychische Erkrankungen haben und ich bin da natürlich auch aus diesen Gründen interessiert, weil es einfach was ist. Ist ja auch ein Symptom unserer Zeit.
Sie schreiben es für Jugendliche, also ein Jugendroman. Was interessiert Sie denn daran, für Jugendliche, für diese Zielgruppe, für dieses Publikum zu schreiben?
Es ist ein bisschen doppelt. Auf der einen Seite finde ich es auch schade, weil das in der deutschen Literaturszene nicht wirklich wertgeschätzt wird. Also All-Age-Literatur im englischsprachigen Raum ist ja ganz
All-Age
anders.
Heißt das dann? Also für alle Altersgruppen?
Ja, ab 14, dann wird der Roman sein, weil das da eben schon auch zur Sache geht. Es geht auch um Suizid und so. Aber das sind natürlich Themen, die eigentlich für alle gehen. Und mir gefällt es aber im Gegensatz zu der High Literature, dass man das Ganze so verpackt, dass es auch zugänglich ist, dass Jugendliche es auch verstehen können. Erwachsene dann auch, die sagen, ja, das ist jetzt ein bisschen, könnte man literarisch vielleicht noch, ja, könnte man. Also ich könnte auch mehr Fremdwörter benutzen und ich muss nicht irgendwie ein bisschen jugendlichere oder Umgangssprache benutzen. Mich macht das froh, Jugendliche zu erreichen. Und jetzt ganz kurz Anekdote. Gestern Abend, ja, kam nach der Lesung eine Frau zu mir, und also ein junges Mädchen, und sagte so, ich bin nochmal zurückgerannt gekommen, weil meine Freundinnen haben mir gerade erzählt, dass es in deinem letzten Buch, Die Stille zwischen den Sekunden, um eine Kurdin geht. Und ich bin Kurdin. Erzähl doch mal, warum hast du das gemacht? Und dann habe ich mich mit der unterhalten, und das hat mich so beglückt, dieser Kontakt mit Jugendlichen, mit einer jungen Frau, die sich nicht gesehen fühlt, die da mit mir spricht und sich plötzlich abgebildet fühlt. Das ist wahnsinnig toll.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass so Jugendromane, wenn man die liest, dass sie ihre Zielgruppe, die Jugendlichen, eigentlich so ein bisschen unterschätzen. Also, dass man so ein bisschen zu didaktisch, zu einfach rangeht und manchmal so Wirklichkeit einfach so schwarz-weiß darstellt, statt so richtig reinzugehen in die Komplexität. Geht Ihnen das auch so? Haben Sie das Gefühl, dass Sie es selbst vielleicht anders machen wollen, die nicht unterschätzen?
Man darf die Jugendlichen nie unterschätzen. Es gibt ja nichts Schlimmeres als erhobene Zeigefinger oder noch schlimmer, erwachsene Menschen, die versuchen, Jugendsprache zu reden. Das ist furchtbar. Nee, das versuche ich nicht. Und das größte Kompliment, was ich bekomme oder auch bekommen habe, gerade neulich wieder von einer 12-jährigen Jugendbuchbloggerin, ist, dass sie sagte, die ganzen Dialoge klingen, als hätte ich sie auch führen können. Und aber auch Erwachsene, die dann vielleicht mal sagen, ja, das ist, verstehe ich jetzt nicht, das ist so eine Sprache, die ich nicht verstehe, weil sie das Wort Vlogger noch nicht gehört haben. Kann sein. Für mich ist das Zeitgeist oder moderne Sprache. Und wenn die Jugendlichen sagen, das haben sie gut verstanden, das klingt gut für mich, dann ist das ein Kompliment. Und Jugendliche unterschätzen, großer Fehler, großer Fehler. Die haben so viel drauf. Die sind in so vielen Sachen auch weiter als wir.
Ja. SWR 2 Tandem. Bei uns ist heute die Autorin Tanja Witte. Bis gestern war sie 3 Monate lang mit einem Stipendium Stadtschreiberin in Mannheim und hat dort an einem Jugendroman gearbeitet. Frau Witte, Leben als Stadtschreiberin ist sicher anders als in Berlin, also oder in Den Haag, wo Sie eben normalerweise leben. Was war denn so anders einfach in der Begegnung?
Naja, erstmal hat man natürlich das gewohnte Umfeld nicht. Ich hatte meine Freundin nicht da. Wobei glücklicherweise ich ja in der Nähe studiert habe in Landau und dann hatte ich doch noch ein paar Wurzeln. Aber man ist erstmal sehr entwurzelt. Und dadurch, dass ich eh schon in 2 Ländern und Städten lebe, ist eine dritte dazugekommen. Das macht natürlich nochmal was auf. Und anders ist, ich weiß ja nichts. Ich muss mir den Weg zum nächsten Supermarkt erarbeiten. Ich muss mir einen Waschsalon suchen. Ich muss gucken, jetzt muss ich mal zum Zahnarzt, glaube ich. Wo ist denn hier ein guter Zahnarzt? Wo finde ich den denn? Also alles ist neu. Man muss jeden Weg neu gehen. Ich glaube, das sorgt für sehr interessante neuronale Verknüpfungen. Wenn man nicht immer nur googelt. Nee, ich frage dann Menschen und die googeln für mich. Das ist absurd.
Ach so, auch eine Form von Dialog.
Oder? Ja. Nee, ja. Und ich komme sehr viel in Gespräch. Also mit Leuten an der Ampel, die irgendwie sehnsüchtig zum Turm hochgucken. Und ich unterhalte mich dann auch mit Leuten. Macht man zwangsläufig auch mehr.
Haben Sie auch jemanden eingeladen in den Turm?
Ich habe jemanden eingeladen hin und wieder. Ich hatte natürlich auch Besuch. Aber ich habe nicht alle Menschen eingeladen, die gerne eingeladen worden wären. Weil es ist ja auch, man kommt wirklich rein und stolpert in mein Bett. Es ist ja auch ein bisschen Privatsphäre, ne? Also es ist schon so, ich brauche auch ein bisschen Safe Space. Unten bin ich total öffentlich gewesen, kann jeder alles von mir wissen. Aber so ein bisschen, ich bin schon auch jemand, die sehr zurückgezogen ist eigentlich.
Also Safe Space, Turmzimmer der Alten Feuerwache, wo Sie Ihr Stipendium haben im Moment. 3 Monate haben Sie da verbracht, diesem Turmzimmer. Sie haben in der Zeit an einem Jugendroman geschrieben. Mhm. Jetzt gibt es ja berühmte Vorbilder, die sich so einarbeiten in Jugendsprache. Also ein Vorbild ist zum Beispiel Lolita, der berühmte Roman von Nabokov. Da hat der Autor ja tatsächlich monatelang einfach in Highschools in den USA recherchiert und immer so hingehört, wie sprechen die jetzt eigentlich, die Jugendlichen? Ist das was, was Sie auch interessiert, was Sie machen, oder finden Sie das total blöd?
Ich finde das so lustig, dass ich hier mit Lolita in einem Atemzug genannt bin. Interessant, dass das als Jugendroman. Okay, anyway, ich mache das auch, es interessiert mich sehr. Ich fahre viel Bahn, ich fahre mit Kopfhörern Bahn, ich habe so fette Kopfhörer und habe selten Musik drauf. Das heißt, ich höre zu. Die Leute denken, ich würde nicht zuhören. Tarnung. Oh, funktioniert aber einwandfrei. Nee, die Leute reden sich ja um Kopf und Kragen. Ganz besonders mag ich, wenn ich in guter Stimmung bin, wenn ich nicht gerade draufhauen will, dann mag ich es sehr gerne, wenn Leute telefonieren und ich immer eine Seite höre. Und dann hört man die Dramen, man hört das, echt, Alter, nee, ich schwöre.
Sind Sie auch schon mal weitergefahren, obwohl Sie hätten aussteigen müssen?
Nee, das nicht. Aber meine Fantasie reicht weit genug. Also ich kann mir da Geschichten drum spinnen, Sie machen sich kein Bild. Also das mache ich und ich lese sehr viel von diesen sehr schlechten Zeitschriften. Meine Friseurin in Berlin hebt mir die immer auf. Ich kriege dann stapelweise Instyle, all diese Dinge, die man sich auch als Feministin wirklich nicht kaufen möchte, lese die sehr gerne und lerne alles.
Also ganz viele spannende Inspirationsquellen. Mhm. Die Inspiration, die wird in Literatur verwandelt bei Ihnen, Jugendliteratur. Mhm. Und in Mannheim als Teil des Stipendiums haben Sie die natürlich auch vorgesetzt, beziehungsweise daraus vorgetragen und damit gearbeitet in Schulen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das war Teil des Stipendiums.
Das Stipendium ist ja von der Stadtbibliothek ausgeschrieben eigentlich. Und die Stadtbibliothek hat 2 Stellen in Mannheim überall. Und dann in Zusammenarbeit zum Beispiel mit Freudenheim, wo es eine Bibliothek gibt, da wird dann die Freudenheimer Realschule eingeladen, da habe ich im Freudenheimer Gymnasium, gebe ich einen Workshop. In Schönau ist gerade die Bibliothek abgebrannt, das war dann mitten in meiner...
War nicht Ihre Schuld?
War nicht meine Schuld, ich hatte nichts damit zu tun, aber ich war gerade frisch hier. Also das sind
der
eben
Feuer,
so...
Der Feuergriffel.
Der Feuer, ich selbst schuld, wer lädt sich auch einen Feuergriffel ein? Die Organisation lief eben auch über die Stadtbibliothek, die haben mir dann Anfragen geschickt, also ich habe eigentlich immer Ja gesagt, weil das ist mein Job, deshalb bin ich hier. Und dann habe ich sehr unterschiedliche Dinge gemacht. Das war spannend. Und
haben Sie aus Ihrem Buch auch gelesen?
Aus
so
dem
als
aktuellen
Test quasi, jetzt? Aus dem aktuellen Buch?
Gestern, zum ersten Mal. Also bei der Abschlussveranstaltung habe ich das erste Mal daraus gelesen. Das Feedback war gut. Das hat mich gefreut. Also es ist offensichtlich spannend, was mir eben sehr wichtig ist, weil ich hasse Problembücher, ehrlich. Ich will nicht ein Buch über einen Suizid lesen und am Schluss selbst aus dem Fenster springen wollen. Ich will ein Buch lesen, was spannend ist und ein wichtiges Thema mitbringt und dann mich unterschwellig ergreift. Das mag ich und so möchte ich schreiben. Ob es gelingt, weiß man natürlich nicht.
Sind denn diese Lesungen auch so ein Test für Sie? Also, dass Sie so ein bisschen merken, was funktioniert in meinem Text, was nicht? Also beobachten Sie immer ganz genau, wie die reagieren?
Ja, ich bin ja auch Spoken-Word-Performerin. Das heißt, ich lese sowieso alles laut zu Hause erstmal und spüre immer schon, was passt und was nicht.
Spoken-Word, kurz erklären?
Sowas wie von Poetry-Slams kennen, wobei ich keine Poetry-Slams mache. Spoken-Word heißt, ich mit selbstgeschriebenen Texten auf einer Bühne stehen und die performen. Und dadurch...
ich habe Sie unterbrochen. Zurück zum, was ist die Wirkung? Beobachten Sie, wie die Texte ankommen?
Genau, ja, das tue ich im Vorfeld schon und ich streiche dann auch Sätze und ich merke, dass die ersten Lesungen aus einem Buch sind wahnsinnig aufregend. Und dann, ich mache lange Erzählfrequenzen auch. Ich finde, man muss ja auch in Interaktion gehen. Ich bin keine von denen, die da jetzt die ganze Zeit auf dem Tisch sitzt und liest. Sondern
wie alle anderen.
Wie alle anderen immer auf dem Tisch, barfuß auf dem Tisch. Und ich gehe, ich erzähle, ich entscheide auch spontan, mal eine andere Stelle zu lesen, wenn ich da Lust drauf habe. Aber ich bin da schon sehr professionell und glaube auch lang genug im Business und auf Bühnen zu sein und zu wissen, wie es ungefähr funktioniert. Aber es ist natürlich immer anders. Jedes Land anders. Schweiz ganz anders als Deutschland zum Beispiel auf die SchülerInnen. Interessant.
Jetzt muss ich kurz nachfragen, ganz knapp, warum sind die anders in der Schweiz?
Höflicher, zurückhaltender, ist aber auch unterschiedlich. Zum Beispiel habe ich auch schon in Integrationsklassen gelesen, wo die Menschen beinahe kein Deutsch sprachen noch und trotzdem waren die wahnsinnig dabei und waren viel aufmerksamer. Während Gymnasialstufe 12, die sind höflich, zurückhaltend und fragen wenig. Also ganz unterschiedliche Menschen und in den unterschiedlichen Ländern, ja, also in der Schweiz sind die SchülerInnen generell höflicher. Die geben aber auch die Hand. Absurd, ich musste mich da erst dran gewöhnen.
Workshops haben Sie auch gegeben, vielleicht ganz knapp, was waren das für Workshops?
Na, das war einer, der war, also in diesem Fall war das ein Workshop über kreatives Schreiben. Also ich mache sonst auch Spoken-Word-Workshops sehr gerne, ich mache Charakterentwicklung sehr gerne. In dem Fall haben wir versucht, möglichst Szenen zu schreiben, wie man in längere Texte reinkommt. Und das war super, das war auch gestern ausgestellt. Textauszüge aus diesem Workshop waren ausgestellt in dem Raum in der Bibliothek, wo wir die Abschlussveranstaltung hatten die ausgedruckt in Rahmen an der Wand. War echt, ich war sehr, sehr, sehr überwältigt von dem, was dabei rausgekommen ist. Die waren richtig toll.
Also ein Ort, der vielleicht auch spannend war für Sie mit einer Möglichkeit zur Überwältigung, war eine Lesung im Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Was ist das denn für ein Ort?
Es war keine Lesung, es war eine Hospitation. Ich hätte da eigentlich auch nochmal lesen wollen und sollen, aber wir haben es dann zeitlich nicht hingekriegt. Ich habe hospitiert, ich bin mitgelaufen. Also es ist das Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Das ist eigentlich eine psychiatrische und psychosomatische Klinik hier in Mannheim, sehr, sehr groß. Und ich war da in der Kinder- und Jugendstation, wo es auch viele gibt. Ich hatte vorher so ein Portfolio. Wo wollen Sie? Wollen Sie bei den akut Suizidgefährdeten? Wollen Sie bei den psychiatrisch Erkrankten oder lieber die Psycho? Ich habe gesagt, die Low-Level wäre gut. Da durfte ich mitlaufen bei einer Visite. Das war erst sehr spannend, weil im geschlossenen Kreis von allen PsychologInnen und sozialarbeitenden Menschen und Pflegepersonal gesprochen wurde über die Jugendlichen und ich habe wirklich wahnsinnig viel mitgekriegt in diesen kurzen Fragmenten. Ich wurde quasi zugeballert mit Fragmenten. Jeder wusste ja, worum es geht, ich nicht. Das heißt, ich hatte innerhalb von anderthalb Stunden ein Bombardement von Schicksalen und danach sind wir eben auch in die Zimmer gegangen, haben mit den Jugendlichen gesprochen. Ich saß, stand dabei und habe mich zurückgehalten. So weit kommt es noch. Das sind ja schwer traumatisierte. Das war sehr, sehr berührend für mich.
Haben Sie es für Ihren Roman auch verwenden können? Der spielt ja in einer Jugendpsychiatrie.
Der Roman steht noch am Anfang, aber zum Beispiel, was Sachen sind, die sofort eingeflossen sind, auch in die ersten Szenen schon, ist, dass ich so naiv war. Ich habe eine Szene auf dem Dach spielen lassen. Da denkt man ja nicht weiter drüber nach. Aber ein Dach in einer Jugendpsychiatrie ist jetzt nicht so klug. Da sind überall Netze. Ja, da gibt es Fangnetze, der Himmel ist
Suizidgefahr.
Natürlich. Und das sind ja Sachen, da habe ich jetzt, also da bin ich halt auch nicht, ich bin da ein bisschen unbeleckt. Da habe ich gedacht, ach guck mal, ja natürlich, ergibt Sinn. Ja, das fließt dann natürlich ein, weil es ein Realitätsabgleich ist. Andere Sachen werden auch einfließen, aber nicht irgendwie eins zu eins. Es war einfach das Sammelsurium an sehr, sehr intensiven Eindrücken, die ich daraus mitnehme. Also ich hätte da gerne auch noch öfter hospitiert, aber ich habe es wirklich, ich habe das, das dauert sowas zu sortieren. Die Jugendlichen zu sehen in all ihrem Schmerz, in den Gründen, die dahinter, und ich bin ja nun auch wirklich, ich bin ja auch Pädagogin und habe das auch studiert und mit meiner Fantasie hat mich ein bisschen fertig gemacht.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist die Autorin Tanja Witte. Bis gestern war sie 3 Monate lang mit einem Stipendium Stadtschreiberin in Mannheim. Frau Witte, Sie sind geboren in Trier, studiert haben Sie in Landau. Mhm. Was haben Sie denn da studiert?
Medienpädagogik und Erwachsenenbildung. Ja. Auf Diplom, abgeschlossen.
Stolzer Gesichtsausdruck.
Nö.
Bringt was später? Oder?
Weiß ich nicht. Meine Eltern wollten halt, dass ich, also ich meine, ich wollte
eigentlich... So ein bisschen an-Berlinert gerade, ne?
Ja, furchtbar. Es ist aber auch, weil das Berlinerische und das Niederländische, was ich ja auch spreche, sehr dicht beieinander sind. Also ich mache manchmal so komische Konstruktionen. Ich hoffe, das wird mir nachgesehen. Genau. Ja. Aber ja, weiß ich
auch. Ich hake auch gleich nach. Sie leben nämlich heute nicht mehr im Südwesten. Sie sind zwischen Berlin und Den Haag. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Wieso zwischen den beiden stehen?
Ja, herrlich. Zwei Gegenpole, die mich sehr glücklich machen. Also Berlin ist wild und wüst und arm und laut und dreckig. Das kann sehr inspirierend sein. Und Den Haag gibt mir Ruhe und Erdung und das Meer. Ich bin in einer Viertelstunde mit dem Rad am Meer, dann sehe ich den Wellen zu und dann wird mir die eigene Unwichtigkeit bewusst. Und ich finde, das sollten wir als Menschen hin und wieder mal tun.
Ja, kleine Übung in Demut, kann ich schauen. Großstädte, die führen ja manchmal dazu, dass man sich zu ernst nimmt. Mhm. Genau, manchmal ist auch einfach viel los, ist viel Anregung, sich auch für eine Autorin sehr gut. Aber diese Ruhe, die man halt auch immer braucht, wie wichtig ist die für ihr Schreiben, die sie sich rausnehmen können?
Für mich ist es existenziell. Ich kann eigentlich nur schreiben, wenn ich wirklich Ruhe im Kopf habe. Und die kriege ich erst, wenn ich ein bisschen in der Einsamkeit gehe, in ein Alleinsein. Und das habe ich nie in der Stadt, hatte ich auch in Mannheim nicht. Da muss ich wirklich mal 3 Tage nicht das Haus verlassen. Und das ist hier, glaube ich, nur ein einziges Mal passiert, dass das wirklich ging. Dann komme ich richtig gut ins Schreiben. Ich muss das sortieren. Ich bin eh jemand, die sehr offen ist für alle möglichen Einflüsse. Ich bin aufmerksam, ich kriege viel zu viel mit und kann mich da manchmal auch schwer schützen. Und dieses Übermaß an Einflüssen muss ich dann irgendwann wieder sortieren. Das heißt, ich brauche extrem lange Höhlenphasen. Also eigentlich würde ich sagen, das Verhältnis gefühlt und bestenfalls. Turmphasen wären auch okay, Waldphasen wären auch okay. Aber 2:1 wäre gut, aber ist es nie. Es ist meistens umgekehrt.
Also wenn wir schon von Phasen, Höhlenphasen und anderen Phasen sprechen. Es gibt ja so 2 Typen von Schriftstellern. Zumindest vermutet man das manchmal. An die, die ganz morgens diszipliniert arbeiten, sich mit um 8 Uhr hinsetzen, dann 5 Stunden arbeiten, egal was rauskommt. Und die, die sich mit einem Kasten Bier oder einer Flasche Wein dann irgendwie abends hinsetzen. Wo würden Sie sich da verorten?
Gar nicht. Ich bin wahrscheinlich eine dritte und eigene Version von allem. Also erstmal trinke ich sehr wenig Alkohol. Zweitens ist mein Arbeitsalltag einfach nicht diszipliniert. Ich habe ja immer irgendwas. Das heißt, ich bin eigentlich im Monat ungefähr eine Woche auf Lesereise. Damit fängt es ja schon an. Dann powern Sie sich aus. Manchmal 13 Lesungen in 5 Tagen. Dann kommen Sie nach Hause und dann muss ich erstmal gar nicht sprechen, kann auch nichts, kann auch nicht denken. Dann hat man mal eine Woche mit wenig. Und dann geht's irgendwann wieder los. Generell würde ich sagen, man sagt mir nach, ich sei wahnsinnig effektiv. Wort, was ich für mich eigentlich nicht benutzt hatte. Ich bin offensichtlich effektiv. Und wenn ich dann so ungefähr 4 Stunden hinleite, mit vorm Computer sitzen, Unsinn machen, Anfragen, Akquise, Buchhaltung, bla, dann kann ich irgendwann zwischen 1 und 5 effektiv schreiben. Und dann bin ich ausgebrannt und dann reicht es für den Tag und dann mache ich wieder andere Sachen. Das ist ein idealer Tag.
Also auf keinen Fall bei Ihnen zwischen 1 und 5 anrufen.
Nee. Man darf mich immer anrufen. Ich gehe dann halt einfach nicht ran.
Ich kann mir vorstellen, dass es vom Finanziellen manchmal gar nicht so einfach ist, sich als Autorin, als Schriftstellerin so durchzuschlagen. Mhm. Wie ist es denn bei Ihnen, so diese Spannung zwischen irgendwie Inspiration, sich tatsächlich einfach darauf einlassen, können aufschreiben und andererseits so rumgrübeln, wie bringe ich mich eigentlich, wie halte ich mich über Wasser?
Es ist natürlich schwer. Ich bin Freiberuflerin. Ich lebe auf einem sehr niedrigen Niveau. Leute lachen immer. Schülerinnen fragen mich, ob ich ein Auto habe. Ich sage, nein, ich habe ein Fahrrad. Was ich für einen Fernseher habe ich auch nicht. Also mein Niveau, das, was ich brauche, um glücklich zu sein, ist oft nicht so an Geld gelingt, also an Geld gebunden. Ich mag Geld trotzdem, finde es super. Hätte ich gern mehr von, aber ist halt nicht so. Es ist prekär, weil man einfach alles selbst machen muss. Ich muss Akquise machen, ich muss mich für Schulen, ich lebe von Lesungen, ich lebe von Vorträgen, also Lehrerinnen, Lehrer, die mich einladen, das ist das, wovon ich lebe. Und da muss man sich halt ständig bewerben, sich selbst promoten, sich aufdrängen. Ich war entsetzt. Mein letztes Buch hat in Hannover gespielt. Ich habe 10 Gymnasien in Hannover angeschrieben, nicht eine hat mir geantwortet. Die finden das einfach nicht interessant. Ist entsetzlich. Und das ist halt das, was Zeit kostet und anstrengend ist. Aber ich möchte mit nichts tauschen. Ich könnte auch einen 9-to-5-Job haben und ich wäre unglücklich. Ich sag's Ihnen.
Ja, also Sie sehen sehr zufrieden aus, kann ich bestätigen hier im Studio. Manchmal stelle ich mir jetzt einfach so vor, ist es auch so eine einsame Wolfarbeit am Schreibtisch. Man sitzt da irgendwie nicht mehr mit dem Blatt Papier, man sitzt am Laptop vermutlich. Sie schreiben auch zusammen mit einer anderen Autorin, mit Antje Wagner. Ist das auch so eine Art Erholung von der Einsamkeit, dieses gemeinsame Schreiben?
Es ist schon lustig auch, ja, weil man endlich mal, also normalerweise mache ich ja meine eigenen, ich schaffe ja mein Kopfkino und niemand weiß, was in meinem Kopf passiert. Ich bin ständig mit Personen beschäftigt, die es ja gar nicht gibt. Und wenn es die endlich mal auf Papier gibt, bin ich ja schon wieder mit anderen beschäftigt. Ich habe da auch mal ein Spoken-Word-Stück drüber geschrieben, was ich dann manchmal performe während Lesungen. Das finden die Leute sehr lustig. Mit Antje zu arbeiten ist natürlich ein Geschenk, weil ich sehe dann immer, dass die Dropbox aufploppt und dann sehe ich, ach guck mal, sie arbeitet und dann kann ich ihr sagen, sag mal, findest du nicht, dass wir hier oder so. Man kann plötzlich über diese Kopfkinder sprechen mit jemandem und das macht es irrsinnig schön. Also es ist ein erweitertes Selbst dann plötzlich.
Das ist sehr lustig. Also ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute in der Sendung sind, dass wir dieses Kopfkino, Ihr Kopfkino in unsere Sendung kriegen. Jetzt nähern wir uns schon so ein bisschen dem Ende der Sendung. Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage. Dieser Roman, an dem Sie gearbeitet haben in Mannheim, Sonnenblick, wann können wir den denn lesen?
Naja, ich bin im Moment, meine Lektorin war gestern da und signalisierte.
Ich will keinen Druck machen.
Nö, ich habe jetzt gerade erst mal einen anderen Roman noch beendet. Der kommt im nächsten Frühjahr raus, also 2020. Mit Antje zusammen, Antje Wagner, und unter dem Pseudonym Ella Blix dann erscheint er. Und im Jahr darauf, hoffentlich 2021, wenn es nach mir geht, aber ich weiß halt auch nicht, wie mein Leben ist. Ich muss erstmal kurz runterkommen nach diesem ganzen Zeug. Und der Verlag sagte gestern recht deutlich, dass sie nachhaltig interessiert sind, also auch echt interessiert sind. Insofern sind die Chancen für eine Veröffentlichung gut. Und ich habe Lust drauf. Ich hoffe, es wird 2021. Das, viele Menschen wissen das nicht. Die Laufzeiten sind lange. Die Menschen müssen ja auch vorproduzieren. Die Verlagsprogramme sind ja voll auch. Aber die haben Lust. Ich habe Lust. Das Thema ist gut. Ich bleibe da dran. Und das, meine Hoffnung ist dann früher in 2 Jahren.
Wir sind gespannt. Bei Ihnen, wie geht's weiter? Erstmal eine große Pause. Erholen.
Ja, ich schreibe jetzt erstmal noch das andere Buch vollständig zu Ende. Da fehlen noch ein paar Sachen. Dann gibt es 2 Wochen nach Barcelona zum Katzensitten. Bei Freunden, das finde ich ganz toll, die sind nicht da, wir passen auf die Katze auf, toll. Und danach werde ich wieder ins Schreiben gehen, hoffe ich, für das neue Buch.
Tanja Witte, Ihnen viel Spaß beim Katzensitten und natürlich bei allen folgenden literarischen Abenteuern. Schön,
Dankeschön.
Dass Sie da waren.
Danke, es war eine Freude.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Martina Kögel und mein Name ist Patrick Bartarilo.